ARD.
Es war die Rede, auf die die Welt gewartet hat, so hat es der Spiegel gesagt. Der kanadische Premier Mark Carney hielt beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos ein flammendes Plädoyer für ein neues Bündnis der mittelgroßen Mächte, um nicht von den Großmächten verspeist zu werden.
Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu.
Wenn wir nicht am Tisch sitzen, dann landen wir auf dem Speiseplan. Historisch wird diese Rede jetzt schon genannt. Und Carney wurde auch konkret und nannte als Beispiel für pragmatisches Vorgehen von Kanada Abkommen mit der EU, mit Indien, mit Thailand und den Staaten von Mercosur. Aufatmen und großer Applaus in Davos.
Aber nur einen Tag nach dieser Rede, 400 Kilometer von Davos entfernt in Straßburg, blockiert das Europäische Parlament in einer knappen Abstimmung vorerst ein Handelsabkommen genau dieser Art, nämlich zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten Südamerikas.
Vote is closed and it is carried. We vote.
Hat das Parlament die Rede und den Schuss nicht gehört, verzocken die Abgeordneten diese Chance auf Selbstbestimmung gegenüber dem unersättlichen Machtanspruch eines Donald Trump?
Oder hat das Parlament hier das einzig Richtige getan, nämlich auf ein Abkommen mit Südamerika zu pochen, das für alle Seiten fair ist?
Das sind einige unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde und wir debattieren schon seit knapp 30 Jahren mit und ohne Mikrofon über aktuelle Themen, weil wir einfach gerne gut informiert sind.
Nur halt leider selten einer Meinung. Auch nicht in der Frage, ob es richtig wäre, die telefonische Krankschreibung wieder abzuschaffen, um den hohen Krankenstand in Deutschland wieder runterzukriegen.
Das will die Gesundheitsministerin prüfen, denn die CDU und der Kanzler allen voran wittern Missbrauch. Blau machen per Telefon, das sei der Grund für die unrühmliche 15 Tage im Schnitt, die wir Deutschen im Jahr krank zu Hause sind, statt ungesund bei der Arbeit.
Das sind unsere Themen in dieser Folge bei 7 Tage wach. Und wenn euch dieser Podcast gefällt und wenn ihr vielleicht sogar merkt, dass ihr manche dieser Themen auch mit Freunden und Bekannten diskutiert, dann empfehlt ihnen doch das nächste Mal auch hier reinzuhören.
Oder macht's jetzt gleich, Handy aus der Tasche, Folge teilen, fertig. Danke. Wir sind zu viele Tage im Jahr krank und gehen deswegen zu wenig arbeiten, findet Bundeskanzler Friedrich Merz.
Das sind fast 3 Wochen, in denen die Menschen in Deutschland aus Krankheitsgründen nicht arbeiten. Ist das wirklich richtig? Ist das wirklich notwendig?
Friedrich Merz bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Nähe von Heilbronn am vergangenen Wochenende.
War das nur so dahingesagt? Nein. Am Montag hat er sich nochmal dazu geäußert nach einer Sitzung des CDU-Bundesvorstands und hat es mehr oder weniger wiederholt und gesagt, der Krankenstand, er sei zu hoch, sowohl bei den Unternehmen als auch im öffentlichen Dienst. Und die Bundesregierung sei jetzt auf der Suche nach den Ursachen dafür.
Und eine dieser Ursachen, da sind sich der Bundeskanzler und die Gesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU einig, eine dieser Ursachen sei die telefonische Krankschreibung. Die gehe viel zu leicht, viel zu viel Missbrauch von Blaumachern sei da möglich.
Totaler Quatsch, sagen andere. Der hohe Krankenstand hat mit der telefonischen Krankschreibung überhaupt nichts zu tun.
Und schon sind wir mittendrin in der Debatte. Sind wir zu oft krank oder nur zu oft krankgeschrieben? Machen wir viel zu viel Blau, ohne wirklich was zu haben? Oder was will der Kanzler uns sagen?
Also was will er denn damit sagen? Dass er den Leuten nicht glaubt, dass sie wirklich zu krank zum Arbeiten sind? Oder was will er sagen?
Also bevor wir uns damit, vielleicht erstmal zu den Hintergründen der Aussage, weil die deutschen Arbeitnehmer sind im Schnitt 19,5 Kalendertage im Jahr krank. Das sind die Zahlen der DAK und die decken sich auch so ungefähr mit denen vom Statistischen Bundesamt. Merz hat an einer Stelle ja von 14,5 Tagen gesprochen und dann von fast 3 Wochen. Also es kommt halt drauf an, ob man jetzt Werktage oder Kalendertage meint, weißt du? Aber im Grunde meint das dasselbe.
Also nehmen wir jetzt mal die Gesamttage, das ist ja leichter verständlich.
19,5 sind es dann. Und da sagt Merz 2 Sachen, 19,5 Tage sind zu viel. Und im Nachgang, dass die Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung des Blaumachern dann auch zu leicht machen würde.
Lass uns erstmal über diese Gesamtzahl der Tage reden, also wie oft wir krankgeschrieben sind oder wie lange so. Weil ich mich nämlich frage, dieses, das ist zu viel. Das ist ja eine quantitative Bewertung sozusagen. Und ich frage mich, woran er das skaliert. Weil, wenn man sich mal anschaut, wie oft man sich in Deutschland im Schnitt mit einem Infekt ansteckt, ne? Irgendwie Erkältung hat, Grippe, sowas, ne? Da schreibt zum Beispiel die Technikerkrankenkasse, das habe ich nämlich mal geguckt, was ist da eigentlich so normal, sagen wir mal. Die sagt, 3 bis 4 Erkältungen im Jahr für einen Erwachsenen sind normal. Ein insgesamt gesunder Mensch ist trotzdem 3 bis 4 Mal im Jahr erkältet und das ist nichts Ungewöhnliches. Und da habe ich mich gefragt, wie lange dauert denn so eine Erkältung? Also sagen wir, die dauert 3, 4 Tage, bis man wieder halbwegs auf dem Damm ist, so eine durchschnittliche Erkältung. Da bist du schon bei 12, 13, 14 Tagen im Jahr. Und wenn du dann noch, was weiß ich, einmal noch Rücken hast, 2 Tage und dann noch ein Zahnimplantat bekommst, wo du auch nochmal 2 Tage irgendwie zu Hause bleiben musst, weil du den Mund nicht aufkriegst, dann bist du schon relativ schnell bei 19,5 Tagen und bist aber insgesamt ein komplett gesunder Mensch, der ganz normal arbeiten kann.
Naja, du hast doch aber auch nicht jedes Jahr eine Zahn-OP. Oder du liegst auch nicht immer gleich tagelang flach, wenn du mal eine kleine Erkältung hast. Es geht auch bei der Kritik auch viel mehr darum, dass es offenbar einen zunehmenden Trend gibt, eher mal einen Tag länger krank zu machen, als halt auch mal einen Tag kürzer.
Und vielleicht. Dann wärst du jetzt eher dafür, schniefend zur Arbeit zu gehen und andere noch anzustecken.
Nein, aber ich bin dafür, zu Hause zu bleiben, wenn man noch ganz klare und starke Symptome hat. Aber diese Solidarität, ne, um die es da ja dabei geht, die geht ja in beide Richtungen.
Wie meinst du mit Solidarität in beide Richtungen?
Ich bleibe zu Hause, wenn ich mich wirklich krank fühle und stecke nicht andere aus irgendeinem übertriebenen Arbeitseifer oder weil ich denke, ich muss das jetzt machen, stecke ich nicht an. Aber ich bleibe auch nicht ewig weg und lasse andere meine Arbeit machen, wenn ich eigentlich zur Arbeit gehen könnte.
Das finde ich, sagen wir mal, in Zeiten von turbokapitalistischen Arbeitsverhältnissen geradezu romantische Vorstellung, die du da hast.
Ja, kommst du aber mit geschossen. Also kannst dich ruhig drüber lustig machen, aber es ist doch was dran. 82 Milliarden Euro kosten all diese Krankentage zusammen die Unternehmen im Jahr. 82 Milliarden. Das ist ja ungefähr so viel, wie Deutschland nach dem neuen Haushalt für Verteidigung ausgibt. Es ist doch Wahnsinn, wie viel das ist.
Keine Ahnung. Ist das Wahnsinn? Also Menschen sind halt keine Maschinen. Menschen werden halt mal krank. Das ist doch normal. Ja. Das jetzt einfach als Kostenfaktor zu definieren, den es zu senken gelte, das ist doch ganz schön brutal.
Nein, darum geht es doch auch überhaupt gar nicht. Es geht doch darum zu gucken, wo sind Leute wirklich krank? Und da wird dann auch gar nichts geändert. Und wo nicht? Und davon profitieren ja alle am Ende, wenn du da mal drauf guckst. Also wenn Leute nicht unnötig blau machen. Hier, Lars Schwarz sagt das so, das ist Arbeitgeberpräsident von Mecklenburg-Vorpommern in einem NDR-Beitrag neulich.
Man muss ganz klar sagen, es geht nicht um die klassische Krankschreibung, sondern es geht hier um den Missbrauch. Das heißt, wir wollen die schwarzen Schafe wollen wir tatsächlich ausfindig machen und wollen ihnen das schwerer machen, an einen Krankenschein zu kommen, einfach blau zu machen.
Aber nochmal, wie kommen Merz, seine CDU, die Arbeitgeber jetzt auf dieses Thema? Also wieso ist das plötzlich so wichtig, wenn wir eigentlich ganz normal krank sind, sozusagen?
Naja, weil die Deutschen eben im Vergleich zu oft krank sind.
Aber in welchem Vergleich? Also wenn du nach Frankreich guckst, nach Schweden, nach Belgien, nach Island, so habe ich mir alles angeguckt, diese Zahlen, die sind fast genauso viel krank wie wir. Ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, so, aber es ist so plus minus, es ist sehr ähnlich. Die Norweger sind deutlich häufiger krank, die Griechen sind deutlich weniger krank, alles klar, es geht alles auch noch schlimmer, noch besser. Aber Deutschland ist schon relativer Durchschnitt. Warum diese Schärfe in der Debatte? Ich verstehe es nicht.
Naja, wenn du es mit früher vergleichst halt, also weil das halt in den letzten Jahren immer mehr Krankentage geworden sind in Deutschland. Wir waren ja nicht immer auf diesem Niveau. 2021 waren es noch 11,2 Werktage, 3 Jahre später schon 14,8 und auf dem Niveau pendelt sich das irgendwie ein.
Also jetzt sind wir wieder bei den Werktagen, nicht bei den Kalendertagen.
Nein, Werktage, genau. Genau. Und du kannst ja zum Beispiel eine gewisse Korrelation auch erkennen zwischen Einführung der telefonischen AU, also Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, und Anstieg der Krankentage.
Sprich,
mit der Pandemie konnten sich die Leute am Telefon krank schreiben lassen, das können sie bis heute.
Ja.
Und manche nutzen das eben aus. Und deswegen steht ja schon im Koalitionsvertrag, dass CDU und SPD die telefonische Krankschreibung prüfen wollen, ob sie missbräuchlich angewandt wird.
Ja.
Und das finde ich weder scharf noch übertrieben. Das ist doch total normal, dass so eine Maßnahme nach ein paar Jahren mal überprüft wird, oder nicht?
Ja, aber es ist... Ich weiß nicht, ob davon irgendwas anderes übrig bleibt als irgendwie so ein Populismus-Thema, weil es wirklich null Belege dafür gibt, dass es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Krankschreibung am Telefon und mehr Krankentagen gibt. Das ARD-Hauptstadtstudio hat das mal zusammengetragen, hier Kollegin Bianca Schwarz.
Das Zentralinstitut für kassenärztliche Versorgung sagt, sie sehen gar keinen messbaren Einfluss der Telefon- oder Video-AU auf den Anstieg des Krankenstandes. Und auch die Krankenkassen selbst sagen, die Zahl der telefonischen Krankschreibungen liegt bei allen Krankenkassen deutlich unter 2%. Also wenn Merz die abschaffen sollte, dann hilft das anscheinend nicht gegen hohe Krankenstände.
Aber wieso steigen die Krankenstände dann?
Vielleicht ist es ein banaler technischer Grund. Die Krankschreibungen werden nämlich einfach immer besser erfasst, seitdem vor ein paar Jahren die elektronische Krankschreibung eingeführt wurde. Weißt du, dass du keinen Zettel mehr mitkriegst, den du irgendwo hinschicken musst, sondern dass das alles digitalisiert ist. Das geht schrittweise seit 2023 und siehe da, seitdem steigen die Krankmeldungen. Warum? Weil sie viel lückenloser erfasst werden als früher. So einfach ist es sehr wahrscheinlich.
Ich glaube, die Leute sind seit Corona vielleicht einfach auch ein bisschen anfälliger geworden. Ne? Also erstens hat Corona viele Immunsysteme ja dann doch nachhaltig etwas fragiler gemacht. Und auf der anderen Seite nimmt man Symptome seitdem vielleicht ernster, wo man vorher gesagt hätte, ach komm, nimmst du Aspirin, weiter geht's.
Ja, natürlich, klar. Ich habe dazu so einen Artikel gelesen auf T-Online. Die haben Nicolas Ziebart interviewt. Der ist vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung und leitet da den Bereich Arbeitsmärkte und Sozialversicherung.
Okay, auch ein komplexer Beruf, wie mir scheint.
Ja, pass. Hör zu, er sagt, seit der Pandemie gäbe es eine spürbare Zunahme an psychischen Erkrankungen. Und nach Atemwegserkrankungen ist das mittlerweile Grund Nummer 2. Für eine Krankschreibung.
Ja, okay, also so. Also hat die Pandemie doch was gemacht mit den Leuten. Das ist nicht einfach spurlos vorbeigegangen.
Naja, und das Ding bei diesen psychischen Erkrankungen ist ja aber, die Krankschreibungen sind in der Regel deutlich länger als bei Grippe oder Fuß verstaucht, weißt du?
Okay, und wir reden hier über Durchschnittstage, ne? Also ich meine, ist ja auch klar, wenn du einen Burnout hast oder Panikattacken oder was weiß ich, dann bist du ja erstmal komplett raus.
Ja, und dann sammelst du natürlich richtig Krankheitstage an und wenn man nur den Durchschnitt errechnet, so, dann sieht das natürlich irgendwie so, zieht das enorm nach oben. Und du hast jetzt aber von Merz diese unterschwellige Botschaft, finde ich, bei dem, was er sagt, ja, ob das denn sein muss, dass wir so viel krankgeschrieben sind und dass die Botschaft, ist dir das aufgefallen, die geht ja sofort an die Arbeitnehmer. Also nach dem Motto, Leute, ihr seid zu weich, ihr seid zu faul, ihr macht zu viel blau, ihr was auch immer.
Ja, oder
so,
wir gucken nach
es geht aber nicht an die Arbeitgeber.
Wie meinst du?
Naja, es geht ja nicht, es könnte sich ja auch richten an die Leute, die Jobs bereitstellen, an die Arbeitgeber. Hör mal, was die Hamburger Ärztin Maren Sommer dem NDR erzählt hat, was sie glaubt, warum Leute häufiger und länger krank sind heute.
Patienten schildern mir, dass sie wirklich zunehmend schwierige Arbeitsbedingungen haben, unter einer hohen Arbeitsverdichtung leiden, dass sie mehr arbeiten müssen, mit kleineren Teams immer größere Aufgabenberge bewältigen müssen. Und das ist sicherlich auch ein Teil davon.
Also weißt du, Merz könnte ja auch den Arbeitgebern oder generell der Gesellschaft sagen, hey, was können wir verbessern, um die Arbeitnehmer gesünder, fitter, psychisch stärker und motivierter zu machen?
Also im Sinne, kümmert euch mal um euer Team. Also wie so ein Fußballtrainer, der irgendwie gucken muss, dass seine Mannschaft einfach stabiler ist.
Ja, und stattdessen geht es aber an die Mannschaft, die uns sagt, ey, ihr müsst aber hier mal viel öfter zum Training kommen. Okay, so. Und ich finde, man sieht an solchen Debatten, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern es ist ja auch so, man sieht einfach, wie alt Merz ist. Ne? Und dass der einfach aus so einer ganz anderen Welt kommt, glaube ich, wo man Arbeit und Produktivität noch völlig anders gedacht hat, als das auch viele jüngere Leute heute machen.
Also vielleicht sollte man eher mal darüber nachdenken, so eine Art Teilzeitkrankschreibung einzuführen, weißt du?
Ja, das gibt es schon in Schweden, das habe ich auch gelesen jetzt im Zuge der Recherchen. Da kannst du zusammen mit dem Arzt entscheiden, ob du 100%, 75%, 50% oder 25% krank bist. So,
weil
da ist seitdem in Schweden die Zahlung von Krankengeld deutlich zurückgegangen, seitdem das eingeführt wurde.
Na, weil ich meine, derzeit ist es ja fast immer so, es geht nur, also entweder du bist krank oder nicht.
Ja,
so, und dann kann ja auch sein, dass es für 3 bis 4 Stunden am Tag auch reicht, weißt du, aber eben nicht für den ganzen Tag oder dass bestimmte Tätigkeiten gehen und andere eben nicht, aber die Option gibt es ja gar nicht.
Naja, du hättest dann halt diese Situation, dass du immer überlegen musst, bin ich jetzt krank genug, um komplett auszufallen? Also wahrscheinlich würden sich viele dann nicht mehr, sag ich mal, entspannt in Ruhe auskurieren, sondern eben noch arbeiten, was geht. Und ich weiß jetzt nicht, ob das langfristig zu gesünderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern führt.
Ja, also mir scheint, die Diskussion bleibt irgendwie viel zu früh stehen, ne? Und kümmert sich irgendwie gar nicht darum, wirklich was zu verbessern, was den Menschen und am Ende auch ja der Volkswirtschaft wirklich nachhaltig helfen würde.
Ja, ich sage ja, es ist schon zum Teil einfach populistisch.
Wie
Gleich reden wir über das Mercosur-Abkommen und warum das direkten Einfluss auf unsere Abendessen hat. Vorher noch der kleine Tipp, wenn ihr euch für so Wirtschaftsthemen interessiert, dann könnte What the Wirtschaft gut passen für euch.
Ein Wirtschaftspodcast von Deutschlandfunk Nova, in dem alltägliche Wirtschaftsdinge erklärt werden, also die ganz konkreten Fragen hinter den großen Wirtschaftsnachrichten. Versteht man auch als Wirtschaftsleihe, versprochen.
What the Wirtschaft, alle zwei Wochen am Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.
Ein Vierteljahrhundert wurde daran rumverhandelt, am Mercosur-Abkommen, dem Handelsvertrag zwischen der Europäischen Union und vier Staaten Südamerikas, Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay.
Eine neue Freihandelszone mit insgesamt 700 Millionen Menschen, die in dieser Freihandelszone leben, entsteht durch dieses Abkommen. Bisher müssen für über 90% aller Waren zwischen der Europäischen Union und diesen Mercosur-Staaten Zölle gezahlt werden. Aber mit dem neuen Deal fallen die dann weg.
Und so, nach über 25 Jahren, am Samstag letzter Woche, war es endlich soweit. Der Vertrag wurde feierlich unterzeichnet in Paraguay.
We choose fair trade over tariffs.
Wir wählen fairen Handel statt Schutzzölle. Wir wählen eine produktive, langfristige Partnerschaft statt Abschottung. Und wir haben vor, echte, greifbare Vorteile für unsere Bürger und Unternehmen zu liefern.
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei der feierlichen Unterzeichnung des Vertrags.
Aber dann, keine Woche später, steckt das EU-Parlament einen Stock in die Speichen dieses heranrollenden Handelsabkommens. Alles nochmal on hold, der Vertrag muss erst noch dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt werden und das kann jetzt dauern.
Mit 10 Stimmen Mehrheit hat das Parlament am Mittwoch einem Antrag aus Frankreich zugestimmt, den Vertrag rechtlich überprüfen zu lassen. Seither ist das politische Europa stinksauer auf die europäischen Grünen, denn deren Fraktion war gespalten und große Teile haben mit den Linken und den Rechtsaußenfraktionen für die Überprüfung gestimmt.
Unter diesen Stimmen auch die von Anna Cavazzini von der Grünen-Fraktion, die vor der Abstimmung ihre Haltung im Deutschlandfunk erklärt hat.
Ich will auch nochmal sagen, Ursula von der Leyen hat ein sehr schwaches Mandat. Sie hat das wirklich mit Ach und Krach durch den Rat bekommen. Und die größten Partnerländer von Deutschland, Frankreich und Polen, sind massiv dagegen. Also es ist eben auch so, dass dieses Abkommen so das Potenzial hat, das Europa ein Stück weit zu spalten.
Jetzt aber sind die Grünen gespalten. Viele prominente Mitglieder wie Cem Özdemir sind sauer über das Verhalten der Abgeordneten. Die Liberalen in Deutschland haben das Sabotage am Wohlstand genannt. Unerträglich fand es CDU-Fraktionschef Jens Spahn, denn das Bekenntnis zum Freihandel, das sollte ein Signal setzen. In einer Zeit der unberechenbaren Zölle und es sollte die Wirtschaft ankurbeln. Hier wie in Südamerika.
Die EU-Kommission hat geschätzt, dass der Deal bis zum Jahr 2040 ein Exportplus von knapp 50 Milliarden Euro für die EU ergeben würde und auf der Seite der Mercosur-Staaten ein Plus von 9 Milliarden. Aber dieses ganze Abkommen, wie gesagt, liegt jetzt erstmal auf Eis.
Ich finde das, was da passiert ist im EU-Parlament, wirklich unfassbar.
Ja, vielleicht erklärst du nochmal, warum. Weil das ist
naja,
so, die Grünen sagen
jetzt,
das, die FDP das, das scheinen mir so die normalen Reflexe
Wollte ich ja gerade drauf hinaus.
Ja,
gerade jetzt, gerade in diesen Zeiten, wo die USA bei jeder Gelegenheit, also Donald Trump, die Zollkeule aus dem Sack holen, um sich andere Länder gefügig zu machen als Druckmittel. Gerade jetzt lassen die Abgeordneten einen Deal platzen, der ein Gegengewicht schaffen würde, der Souveränität bringen würde, bei angesichts weißt du, dieser zunehmend unerträglichen Abhängigkeit von den USA.
Also man kann jetzt nicht sagen, dass dieser Mercosur-Deal nichts wäre, aber du kannst auch nicht gleich damit die Unabhängigkeit von den USA erklären. Ne? Also wir haben ja die Zahlen genannt. In den nächsten 15 Jahren sollten das 50 Milliarden Euro mehr Exporte werden mit dem Mercosur-Abkommen. Aber wenn du das vergleichst, so hoch war ja allein der Handelsüberschuss, den die EU mit den USA zuletzt pro Jahr hatten. Ne? Und was das Gesamtvolumen angeht, da geht Jahr für Jahr das Zehnfache aus der EU in die USA von dem, was die EU sich in den nächsten Jahren an Zuwachs mit Mercosur verspricht. Also kannst du alles bei Eurostat nachlesen, so eine Seite, wo diese Statistiken aufgeführt werden und so. Wenn du das siehst, dann merkst du, okay, das ist schon relativ klein im Vergleich zum Handel mit den USA.
Sagt ja auch keiner, dass das einzige Abkommen bleiben soll. Aber wenn der wichtigste Partner, also Stichwort USA, immer unberechenbarer wird, dann musst du doch gegen den großen Batzen viele kleine setzen. Wir haben ja am Anfang schon von dieser Rede, ne, von Mark Carney
gehört. Ja, von dem Kanada-Premier.
Ja, Genau, in Davos auf dem Weltwirtschaftsgipfel. Ich meine, das ist ja wohl die Ironie schlechthin. Es ist Wirtschaftsgipfel in der Schweiz und nebenan in Frankreich macht die EU einen Weltwirtschaftsdeal kaputt. Und der Kanadier Mark Carney, der setzt ja ein Zeichen da in Davos oder hat ein Zeichen gesetzt, beschwört die Wichtigkeit von Allianzen, von Kooperationen und alle atmen auf im Raum.
Wir haben mit der EU eine umfassende strategische Partnerschaft vereinbart. Außerdem haben wir in nur 6 Monaten 12 weitere Handels- und Sicherheitsabkommen auf 4 Kontinenten abgeschlossen. Und zuletzt neue Partnerschaften mit China und Katar. Parallel laufen Verhandlungen über Freihandelsabkommen mit Indien, ASEAN, Thailand, den Philippinen und Mercosur.
Es ist doch eine Aufzählung, die geht ewig. Und er hat doch recht, jetzt brauchen wir gute Beziehungen zu vielen anderen Ländern. Und da muss man doch pragmatisch rangehen, so wie Carney es auch gesagt hat in der Rede. Und kann man nicht nochmal die nächsten 25 Jahre rumdoktern, ja, an diesem Mercosur-Vertrag.
Du unterschlägst jetzt aber, dass Carney auch gesagt hat, dass Prinzipien bei all dem sehr, sehr wichtig sind. Ne? Auch als Gegengewicht jetzt zu dem, was wir aktuell erleben. Nämlich Prinzipien, die nicht mal so und mal so gehandhabt werden. Und darum ging es doch jetzt bei der Abstimmung über Mercosur innerhalb der EU, dass du nicht die Standards aufweichst, die hier in der Europäischen Union mühevoll erkämpft wurden, damit bloß endlich der Freihandel losgehen können. Weil so machst du ja nicht nur die Standards kaputt, sondern du machst am Ende ja auch die Wirtschaft in Europa, die sich an diese Standards hält, dann weich. So, und damit ist überhaupt niemandem geholfen. Du weißt ja, wie dieser Deal auch inoffiziell genannt wird, ne?
Nee.
Cows for Cars. Also Kühe gegen Autos. Naja, es passt auch, weil das ist ein bisschen der wunde Punkt bei dem Ding. Da stehen nämlich in Europa die Interessen von verschiedenen Wirtschaftszweigen ja gegeneinander. Das haben wir noch gar nicht erzählt. Mhm. Ich habe Friedrich Küppersbusch dazu gehört, der hat das ganz gut formuliert, finde ich, bei Radio 1. Also Küppersbusch kennt man ja, Journalist, Kommentator. Und er hat gesagt, naja, die EU hat die europäischen Bauern für die deutsche Autolobby vor den Bus geschubst.
Hauptsache, der Bus kommt aus Deutschland, weil das ist die Kehrseite der Medaille. Der relativ kleine Anteil der Landwirtschaft, die aber viel, viel Krach gemacht hat im Zusammenhang mit dem Mercosur-Abkommen, steht gegenüber dem großen Anteil von vor allem Autoindustrie, Chemie, Pharma, Maschinen. Und da ist Deutschland der größte Profiteur. Bisher muss ein deutsches Auto, wenn es in Lateinamerika in ein Mercosur-Land verkauft wird, 35% Zoll draufrechnen. Das heißt, nicht die ohnehin Premium teuren deutschen Autos werden da noch viel teurer.
Und wenn das aber wegfällt, dann verkaufen sich deutsche Autos deutlich besser in Südamerika. Verstehst du? Und da hat dann eben der deutsche und auch der europäische Bauer, ja, hat ja nun mal Pech gehabt.
Ja, aber Küppersbusch hat das ja auch richtig eingeordnet, finde ich, an der Stelle. Da super viel Krach haben die Bauern gemacht, haben Mist vor Regierungsgebäuden abgeladen, haben Straßenblockaden wieder mit Treckern verursacht, in Brüssel protestiert.
Ja, klar. Ja, also die haben natürlich, man kann das ja auch nachvollziehen, dass die Angst vor dieser riesigen Konkurrenz aus Südamerika haben, die dann zollfrei hier den Markt flutet.
Ja, nun. Und da ist man dann auch den Bauern entgegengekommen in letzter Minute. Mit Deckelungen von Importen von Rindfleisch und Geflügel. Die heimischen Marken hat man geschützt. Sprich, Weißwurst bleibt Weißwurst. Und,
ne, super.
Und Blaukraut. So, aber die haben viel erreicht, wenn man sich mal anguckt, welchen Anteil die am Markt geschehen haben. In Deutschland Landwirtschaft ungefähr 1% vom Bruttoinlandsprodukt.
Aber es geht nicht nur um die deutschen Bauern, ne? Es ist eine EU-Abkommen und in anderen EU-Ländern ist das schon etwas mehr, in Ungarn, Italien, Polen, Frankreich.
Aber in den Mercosur-Staaten ist es noch viel mehr. Die sind wirklich auf ihre Landwirtschaft angewiesen. Und wie gesagt, es ist doch auch ein Sicherheitsnetz mit Deckelungen eingezogen worden. Dazu noch Agrarhilfen, die von der Leyen vorgeschlagen hat, von 45 Milliarden Euro. Und jetzt Absage von den Grünen, was? Reicht nicht? Reicht uns nicht?
Naja, es bleibt halt trotz all dieser Hilfen, die du da aufführst, ein Ungleichgewicht. Weil ein französischer Bauer hat im übertragenen Sinne gesagt, das ist für die Landwirte ein Kampf mit Luftdruckgewehren gegen Kalaschnikows. Ja, weiß ich auch nicht. Man ist irgendwie heutzutage leicht mit so militärischen, mit so Gleichnissen, ja, aus der Militärsprache. Was er sagen wollte ist, das sind riesige Betriebe in Südamerika, die dann aber auf heimische Familienhöfe in Europa treffen. Mhm. So, und noch dazu verwenden die dort offenbar, so sagen die europäischen Bauern zumindest, viel mehr Gentechnik, viel mehr Antibiotika. Es gibt viel geringere Anforderungen ans Tierwohl. Ne? Also alles, wo man hier irgendwie was erreicht hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wo man sich irgendwie von giftigen Sachen verabschiedet hat, so gibt es eine schöne Auflistung am Beispiel von Sojaanbau, von Slow Food, so einem Verein für Ernährungsgesundheit und all das holst du dir dann wieder rein.
Aber das ist lustig, weil wenn du beim Informationszentrum für Landwirtschaft guckst, dann findest du eine Studie, die zum Ergebnis kommt, dass das keine Auswirkungen haben wird auf die Produkte hier, weil dieselben Standards nämlich für alle Importe gelten. Also darauf kannst du die Hersteller dann auch festnageln.
Ja, viel Spaß damit, das alles zu kontrollieren. Dazu kommt ja auch noch, es gibt einen viel geringeren Klima- und Umweltschutz in der Region, da Stichwort Regenwaldabholzung, so, die durch so einen Deal ja noch angeheizt wird, wenn der für mehr Absatz sorgen will. Also ich weiß nicht, wieso soll man denn einfach abnicken, wenn es rechtliche Bedenken gibt? Noch dazu bei den Grünen im Europaparlament, über die jetzt so viel geschimpft wird, weil viele von denen mit links und rechts außen gestimmt haben. Hier Anna Cavazzini nochmal von den Europäischen Grünen, die haben wir vorhin schon gehört und die hat im Deutschlandfunk das verteidigt und hat gesagt, dass sie als Grüne eben genau draufschaut auf das Abkommen und nicht einfach sagt, egal, passt schon.
Ich finde es weiterhin wichtig zu gucken, wem bringt das Abkommen was und welche Verlierer gibt es vielleicht auch. Ja. Und die Verlierer sind schon auch ja die europäischen Landwirte. Deswegen gehen die auch auf die Straße. Theoretisch potenziell auch europäische Verbraucher, weil Kontrollen gesenkt werden. Und vor allem halt auch das Klima, weil es riesige Risiken gibt, dass der Regenwald der Amazonas, der kurz vor dem Kipppunkt steht, weiter abgeholzt wird.
Ja klar, das ist natürlich aus Sicht der Grünen alles nachvollziehbar.
Was heißt aus Sicht der
Grünen? Im Prinzip das ist ja auch in Gesamtsicht, aber das setzt ja voraus, dass das wirklich auch alles so kommt und dass man danach, nach dem Abkommen, nichts mehr machen kann. Weißt du, die Frage ist doch, warum kann man denn nicht einfach erstmal anfangen? Wenn auf europäischer Seite die Standards kontrolliert und eingehalten werden, was ja vorgesehen ist, dann kann man doch von dem Punkt aus weitermachen. Du kannst doch mit einem solchen Abkommen langfristig viel besser auf Partner einwirken in Sachen Umwelt und Standards als ohne so ein Abkommen. So, und jetzt liegt das nämlich beim EuGH und das kann 2 Jahre dauern. Und Merz hat ja aber vorgeschlagen, dass man jetzt einfach trotzdem schon mal mit dem Vertrag anfängt. Weißt du, dass man den in Kraft treten lassen soll, quasi vorläufig. Und wenn das Gericht was bemängelt, dann kann man ja immer noch gucken.
Super Idee. Weißt du, super. Dann weiß ich, lasse ich mich jetzt auch schon mal vorläufig telefonisch krankschreiben. Immer 15 Tage für die nächsten Jahre. Und dann kann das später der Kanzler klären, ob das alles richtig war. Also, was ist denn das für eine Art?
So, was war sonst noch?
Tokyo Hotel übernehmen, Wetten, das.
Darüber willst du reden?
Ja, natürlich will ich darüber reden.
Oh Mann. Außerdem übernehmen nicht Tokyo Hotel die Sendung, sondern Bill und Tom Kaulitz. Also zu Tokyo Hotel gehören ja auch noch 2.
Ja, ja, klar. Aber wenn ich diese Kaulitz-Zwillinge sehe, dann denke ich immer, ach guck, Tokyo Hotel. So, und was passiert ist, die beiden haben vor 3 Jahren mal im Witz bei einer Preisverleihung gesagt, ach, wir könnten auch Wetten, das übernehmen. Oder so ähnlich haben sie das irgendwie gesagt. Dann gab es offenbar tatsächlich daraufhin diverse Gespräche mit dem ZDF. Und jetzt ist es soweit. Bill und Tom beerben Tommy Gottschalk. Wurde das nicht auch Zeit?
Naja, also erstens beerben die den nicht, sondern sind für eine einzige Sendung eingekauft, die im Dezember ausgestrahlt werden soll. Also erstmal ein bisschen Ball flach halten.
Und zweitens?
Ja, zweitens ist mir das auch echt so egal. Ey, Wetten, das? Ey. Thomas Gottschalk, wo sind wir denn in den 80er Jahren oder was? Tokyo Hotel? Ich wüsste nicht viel, was in meinem Medienkonsumleben zumindest unwichtiger wäre als das.
Wer immer nur Tagesschau guckt und US-Late-Night-Shows, den interessiert es nicht. Aber ich sag dir eins, Fernseh-Deutschland interessiert das. Das wird hoch und runter diskutiert.
Wer guckt denn noch lineares Fernsehen?
Die ZDF-Zuschauer.
Touché.
Weil das ZDF hat bei den unter 49-Jährigen einen Marktanteil von 7%.
Ja.
Und der Durchschnitts-ZDF-Zuschauer ist 65 Jahre alt. Kannst du bei Statista nachgucken.
Ja.
So, und jetzt holen die diese beiden Freaks mit Wohnsitz Kalifornien. Für das letzte Format, was zumindest halb Deutschland noch kennt. Das letzte echt berühmte Format, was Generationen verbunden hat, wenn man jetzt von der Sportschau vielleicht mal absieht. So eine Legende, dieses Format. Fernsehgeschichte. Und diese beiden Paradiesvögel sollen das jetzt übernehmen.
Für eine Folge.
Ja. Erstmal für eine Folge. Aber es ist doch ein super Move. Jetzt auch mal so aus so einer Mediensicht. So endlich trauen die sich mal, was die ZDF-Macher. Du kennst ja Anja Rützel, ne? Die Trash-TV-Expertin von Spiegel und so. So, die hat bei uns im Inforadio auch gesagt, für sie eine hochspannende Idee.
Ich finde es mutig, weil damit das Format eigentlich nochmal so zur Disposition steht. Also man hat jetzt nicht eine Moderation gewählt, die so ein bisschen dieses nostalgische Gefühl quasi verstärkt. Es ist kein Nostalgieverstärker, sondern es könnte dem Format eine neue Selbstverständlichkeit geben. Eigentlich ist es so ein bisschen so ein Make-it-or-break-it-Moment. Entweder das Format trägt mit den Kaulitzen oder es ist vielleicht das Ende.
Es gibt eigentlich nur eine Sache, wo ich Bedenken habe, nämlich, dass die über nichts anderes reden können als über sich selbst.
Ja.
Also weil ich habe von denen so diese Dokus gesehen, Podcasts auch mal gehört, diese Netflix-Serie habe ich fast alle Folgen gesehen und so. Und ich habe noch nie gehört, dass die irgendwie auch nur einen einzigen interessanten Gedanken mal zu so einem allgemeinen Thema äußern, weißt du, so zum Weltgeschehen oder politisch-philosophisch oder so, die reden halt ausschließlich über sich selbst, aber das machen sie wirklich sehr witzig und sehr unterhaltsam.
Wobei man sagen muss, das ist ja dann bei Gottschalk eigentlich auch gar nicht anders gewesen.
Ja, das stimmt.
Also mich kannst du wecken, wenn die Sendung dann gelaufen ist und dann kannst du mir erzählen, wie es war. Oder weißt du was? Erzähl mir doch, ob du Wollwäsche bei 20 oder 30 Grad wäschst. Das fände ich noch fast ein bisschen spannender.
Bist so doof, bist du, echt.
Noch was anderes. Hast du Polarlichter gesehen?
Ja, Polarlichter, WTF, hör mir auf.
Wieso? Das ist
ohne
mal,
Quatsch. Ey,
das können die mal senden beim ZDF.
Aber wirklich, mir haben Leute am Montag spät ihre Handys vor die Nase gehalten. So, guck mal und sind auf Balkone gerannt. Das ist doch geil. Am nächsten Tag war mein komplettes Social Media voll davon. Ja, Polarlichter, keine Ahnung. Stimmt was nicht mit mir, wenn mich das nicht so berührt, als wenn irgendwie eine kleine Katze 9 Junge groß
sieht? Ich bin auch auf den Balkon gerannt, weil das war doch total abgefahren, dass man die in ganz Deutschland fast sehen konnte, bis ins Alpenvorland. Also es gibt es im Grunde nie.
Ich kenne Leute sehr gut, die reisen zur Polarlichtzeit nach Norwegen, extra dafür. Da gibt es dann Apps mit Vorhersagen und Verläufen und dann fährt man gezielt dahin, wo man die am besten sehen kann. So fasziniert sind die.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also das ist ja auch zauberhaft, wie diese Lichter geisterhaft da über den Himmel huschen. Findest du nicht? So ein bisschen gruselig, weißt du, ein bisschen verwunschen, ein bisschen magisch und dann, ich meine, dann noch so selten, dass man die hier sieht, über dem Fernsehturm.
Ich sage ganz ehrlich, ich musste noch was arbeiten und ich war echt total genervt, dass alle so aufgeregt waren und ich keine Ruhe hatte.
Mann, du bist aber auch ein Brocken manchmal. Interessiert dich das, wo die überhaupt herkommen, die Polarlichter, wie die entstehen?
Macht die nicht ein Zauberer im Wald von Ost oder so ein Druide mit Laserschwert oder wie die heißen?
Mann!
Ja, es interessiert mich. Erzähl es mir bitte.
Danke. Habe ich nämlich extra rausgesucht. Hier, Simon Plate vom Planetarium Potsdam erklärt im RBB, was da passiert.
Es leuchtet die Atmosphäre unserer Erde und zwar wird sie angeregt durch geladene Teilchen. Die kommen unter anderem von der Sonne zu uns. Es gab jetzt einen Tag vorher eine größere Eruption auf der Sonne und da wurden diese geladenen Teilchen ins All geschleudert. Die wechselwirken dann mit den Teilchen unserer Atmosphäre. Und das war unter anderem dieses rote und grünliche Leuchten, das ist Sauerstoff. Der wurde angeregt und hat dann seine Energie wieder durch dieses Leuchten abgegeben.
Guck mal, er ist auch
ja,
gezaubert.
Ja, das ist schon abgefahren. Das ist schon abgefahren, natürlich.
Soll leider so schnell nicht wiederkommen.
Ja. Dann auf nach Norwegen, mein Freund. Ich habe die App. Ich weiß, wo es die App gibt.
Sag mal, kann das sein, dass wir jetzt eine komplette Folge lang ja fast ganz um Trump rumgekommen sind? Also dieses ganze Grönland kaufen, doch nicht kaufen, annektieren, gut, Zölle gegen Europa haben wir kurz, aber dann doch wieder keine Zölle. Am Ende eine grandiose Vereinbarung, mal eben am Rande vom Davos-Gipfel. Die beste Grönland-Vereinbarung aller Zeiten, die da gefunden wurde. Die längste, die schönste, die für immerste Lösung.
Also ich finde, jede Woche, in der wir auch über was anderes nachdenken als über Trump, ist eine gewonnene Woche. Es ist ja selten genug.
Na gut, das hast du schön gesagt. Dann lass uns doch bitte mal über diese Kuh hier nachdenken.
Was ist mit dieser Kuh?
Die kann sich mit einem Besenstiel kratzen. Also das ist hier jetzt, sagen wir mal, eher so eine Beispielkuh, aber Veronika, die klingt ziemlich ähnlich.
Wer ist jetzt Veronika?
Na, das ist die Kuh. Die Kuh, die sich kratzen kann. Eine Kuh aus Kärnten ist das, die dabei beobachtet wurde, wie sie selbstständig einen Besenstiel ins Maul nimmt und sich dann damit den Rücken kratzt. Und damit nicht genug, die nimmt auch einen Schrubber ins Maul und kratzt sich damit den Euter, weil ist viel weicher als ein Besenstiel.
Im Ernst? Wirklich?
Ja, das ist eine Sensation. Da sind erstmal Wissenschaftler hin und haben das untersucht und beobachtet und die sind völlig baff. Also wirklich, sowas wurde noch nie beobachtet. Kühe, die Werkzeug benutzen.
Mann, das ist ja für uns noch ein Grund mehr, kein Fleisch zu essen.
Ja. Tschüss.
Tschüss. Die Kuh aus Kärnten. Veronika.
Ja, Veronika.
Ich sehe das Merchandise schon. Ich sehe T-Shirts, ich sehe bedruckte Tassen.
Vielleicht kann man so einen Besenstiel rausgeben, so einen Schrubber, den Veronika-Schrubber. Gut für heute. Wer können wir das machen? Oh, Nebenverdienst noch.
So. Wusstest du, dass es in China eine App gibt, die Bist du tot heißt? Geht gerade viral. Ist mir ein paar Mal begegnet, diese Meldung in letzter Zeit. Ja, Bist du tot heißt die. Kannst du dir kostenlos holen. Funktioniert so, du drückst da jeden Tag auf so einen grünen Knopf und bestätigst, dass du am Leben bist. Und wenn du das nicht machst, geht die App davon aus, dass du tot bist und verständigt so einen vorher festgelegten Notfallkontakt.
Warum machen die Leute das?
Es ist eigentlich überhaupt nicht witzig. Der Hintergrund ist wohl, weil in China leben ja so super viele Menschen alleine. Also noch viel mehr als bei uns, was daran liegt, dass die für die Arbeit in diesem Riesenreich halt oft in weit entfernte Landesteile ziehen und da aber nur am Schuften sind und kaum Kontakte haben und dass einfach immer mehr Leute Angst haben zu sterben und keiner kriegt es mit. So, und dann ist so ein bisschen der psychologische Effekt, solange man auf diese App drückt, ist man noch nicht tot.
Krass.
Also, bis gleich.